SWR 2 Leben.
Wenn ich manchmal allein bin, fange ich an nachzudenken und mich an früher zu erinnern. Dann kann es sein, dass mich eine leise Sehnsucht beschleicht. Wenn mich diese Sehnsucht überkommt, dann ist sie mir ein bisschen willkommen, aber auch ein bisschen unangenehm. Ich kann nicht sagen, ob ich dieses Gefühl mag oder nicht. Manchmal packt sie mich, wie aus heiterem Himmel, die gute alte Sehnsucht. Ja, und dann fällt mir immer dieses Lied von Alexandra ein.
Sehnsucht heißt ein altes Lied der Tiger, das schon damals meine Mutter sang.
Ach je, die Sehnsucht, was für ein Wort, trieft ein bisschen kitschig. Es hat aber auch Anteile, die mich berühren. Und um die geht es hier. Ich bin manchmal sehnsüchtig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß nur, ich bin mir oft nicht genug. Die Gegenwart, meine Gegenwart, ist mir oft nicht genug. Obwohl alle sagen, auf das Hier und Jetzt komme es an. Ich bin oft alles andere als gegenwärtig. Ich fange dann an, in meiner Fantasie zu suchen oder verharre in einer Wartehaltung. Gucke zum Fenster raus und warte. Worauf, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich empfinde eine Leere in mir und weiß auch nicht, wie ich die überwinden soll. Ich sehne mich nach einem anderen Zustand, nach einem anderen Ort und weiß manchmal gar nicht, nach welchem oder wohin. Natürlich lande ich beim Grübeln in der Vergangenheit. Bilder von früher steigen auf, Menschen, Gespräche, Landschaften, die Meeresküste, glückvolle Stunden. Wonach sehne ich mich eigentlich? Nach all dem, nach Leben, Lebendigkeit, nach Resonanz, nach einem Menschen, der mich erlöst? Ich möchte über die Sehnsucht sprechen, mit drei anderen, die auf ihre eigene Art sehnsüchtig sind.
Mein Name ist Friederike Gräf, ich bin 44 Jahre alt und bin Journalistin.
Mein Name ist Daniel Rettich, ich bin 35 Jahre alt und Journalist und Buchautor.
Mein Name ist Katrin Klette, ich bin 38 Jahre alt und Journalistin.
Alle drei sind berufen, etwas zum Thema beizusteuern, denn alle drei haben über ganz eigene Sehnsuchtszustände nachgedacht. Friederike Gräf hat ein Buch über den ungeliebten Zustand des Wartens geschrieben. Daniel Rettich hat sich in seinem Buch mit der Nostalgie auseinandergesetzt und Katrin Klette hat einen Essay über das Hoffen veröffentlicht. Sehnsucht. An was denken Sie spontan, wenn Sie dieses alte, schöne und jedem so vertraute Wort Sehnsucht hören?
Wenn ich das Wort Sehnsucht höre, dann denke ich an ein verführerisches Lebensgefühl.
Wenn ich das Wort Sehnsucht höre, denke ich ans Meer und an den Sommer.
Wenn ich Sehnsucht höre, dann denke ich klassisch natürlich an die große Liebe, aber natürlich auch an Reisen, an ferne Länder.
Sehnsucht ist etwas Eigenartiges, Uneindeutiges. Genau genommen hat sie etwas durch und durch Ambivalentes. Sie ist ein bisschen wie Edelschokolade, zartbitter.
Ich glaube, dass es tatsächlich was ist, in dem man sich verlieren kann. Dass es ein bisschen so etwas ist oder verwandt ist mit dem Weltschmerz, in dem man sich ja auch suhlen kann. Ich glaube, es gibt einen authentischen und es gibt ein sich fallen lassen, das gefährlich werden kann.
Es ist so ein bittersüßes Gefühl, weil es einerseits die süße Erinnerung umfasst an irgendwas, was Sehnsucht auslöst, und weil es aber gleichzeitig oft bitter ist, weil wir eben viele Dinge nicht mehr uns so leicht zurückholen können, weil Momente nur in unserer Erinnerung noch existieren und wir gewisse Dinge einfach nie wieder erleben werden.
Sehnsucht bedeutet ja zum einen, dass man sich etwas wünscht, was man noch nicht hat, also vielleicht ein toller Partner oder Kinder oder eine bessere Stelle. Aber ich glaube, Sehnsucht bedeutet auch immer, dass man weiß, dass es gerade nicht da ist und dass man es gerade nicht hat und vielleicht auch gar nicht haben kann. Also man ist sich auch in der Sehnsucht immer sehr drüber im Klaren, dass einem etwas fehlt. Und deswegen ist die Sehnsucht für mich eigentlich auch immer mit Schmerz assoziiert. Zwar schon mit einem Wunsch nach etwas Schönem, aber auch mit Schmerz, ja.
Sehnsucht, das ist ein Gefühl, das weit zurückreicht. Etwas, das es schon ganz früh in unserem Leben gab und an was wir uns immer wieder erinnern.
Ich weiß nicht, ob man den Wunsch nach einem Haustier schon als Sehnsucht bezeichnen kann. Ich wollte wahrscheinlich wie alle Kinder erst sehr dringend ein Kaninchen und dann sehr, sehr dringend ein Pony, was so ein bisschen größenwahnsinnig war. Und das Kaninchen habe ich bekommen und das Pony, das war dann so, dass meine Mutter eine kleine Hütte für uns bauen ließ. Und ich in meinem Wahn dachte, das ist sicher ein Ponystall und war sehr enttäuscht, als es sich dann als Kinderspielhaus herausstellte.
Ich glaube, dass das Wort Sehnsucht immer viel mit der Kindheit und mit Geborgenheit und mit Wärme zu tun hat. Wenn Sie mich das jetzt fragen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob es wirklich die Sehnsüchte waren, aber so ein Sehnsuchtsklassiker ist Samstagabend mit der Mama Wetten, das gucken und Chips essen dürfen vorm Fernseher und lange aufbleiben. Und das zeigt ganz schön, dass viele Momente der Sehnsucht Gefühle von Geborgenheit und Liebe enthalten.
Ich hatte mich gefragt, kann man als Kind überhaupt schon Sehnsucht haben? Also die eigentliche Sehnsucht, so wie wir sie verstehen. Weil vielleicht Sehnsucht immer auch bedeutet, dass ich mir etwas wünsche, was ich schon mal erlebt habe. Oder dass ich Gefühle noch mal erleben möchte, die ich schon mal erfahren habe. Ich habe ein bisschen Sehnsucht nach den Ferien erlebt, wenn die Schule wieder begonnen hat und man gerade aus den Ferien zurückkam und ich war am Strand, ich war am Meer und habe gespielt und habe den ganzen Tag nur Pommes mit Ketchup und Eis gegessen und man konnte ewig lange aufbleiben und dann saß man wieder in der Schule und es war dann auch schon so langsam Herbst und das war schon was ich mir dann wieder zurückgesehnt habe, also Ferien, unbeschwert sein, lange aufbleiben können, draußen sein.
Später im Leben richtet sich die Sehnsucht fast immer irgendwann auf einen Menschen, auf jemanden, in den wir verliebt sind. Eine Liebe, die man gerne hätte, die aber irgendwie unerreichbar ist.
Ich finde, es ist ein Gefühl, in dem man sehr, sehr lebendig ist. Es gibt ja ein Ziel. Diese abstrakte Sehnsucht, ach, käme doch der Märchenprinz daher, die ist nicht besonders ergiebig. Aber dieses sehr konkrete, da ist jemand, der interessiert sich vielleicht nicht für einen, aber man kann das ja auch großzügig übersehen und Zeichen finden und Blicke und ich weiß nicht was. Ich habe das gar nicht so schlecht in Erinnerung.
Das Gefühl, sich nach jemandem zu sehnen, kennt jeder. Der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, ob man diese Situation sich realistisch nochmal zurückholen kann. Sehnsucht nach einer Person, die man gerne wieder besuchen würde, was man ja tun kann. Oder Sehnsucht eben nach Situationen und Personen, die wir nachweislich einfach nie wieder sehen werden. Oder wo es einfach unwahrscheinlich ist.
Klar, also das gab es natürlich auch. Die ersten Male, wo ich verliebt war und wo man dann natürlich hofft, oh Gott, hat er jetzt geguckt oder hat er nicht geguckt? Und was passiert, wenn ich ihm jetzt ein kleines Zettelchen schreibe oder hat er den vielleicht schon gelesen? Das gab es natürlich auch, klar.
Sterne vor den Augen leuchten mir den Weg durch eine Nacht, in der wer Witze macht, verliert. Richtig schön war's nur, richtig schön war's nur mit dir.
Sehnsucht ist eine Art Mangelleiden und gleichzeitig so etwas wie ein Selbstheilungsversuch. Irgendwann überkommt sie wohl uns alle, mal heftiger, mal weniger stark. Aber warum hält der Mensch die Gegenwart oft nur so schwer aus? Weil er sich als Wesen der Erinnerung immer etwas Besseres vorstellen kann? Weil ihm sein Dasein immer auch eine Last, ein Schmerz ist?
Ich glaube, dass er schlecht aushält, weil es vom Ideal abweicht, weil man nicht geübt ist, sich mit Kompromissen und Provisorien abzufinden, weil der Anspruch ist, das jetzige Leben muss perfekt sein und wenn es das nicht ist, braucht man Hilfsmechanismen. Und dass es unsere Schuld ist, wenn es nicht perfekt ist, eine umso dringlichere Frage ist. Ich glaube, dass es früher einfacher war, sich mit einem unvollkommenen Leben abzufinden, weil es zum einen überhaupt gar nicht immer erst diesen Maßstab gab. Das vollkommene Leben muss das perfekte Leben sein. Und möglicherweise auch für Menschen, die stärker gläubig waren, klar war, man muss nicht alles in das irdische Leben packen.
Also ich würde sagen, durchaus spielt das System dabei eine Rolle, weil natürlich auch die Freiheit viel größer ist und die Chancen, die man ergreifen kann, die Möglichkeiten, die Länder, die man bereisen kann, die Berufe, die man ergreifen kann, alles ist irgendwie offener. Gleichzeitig beinhaltet ja die Freiheit auch immer die Freiheit zu scheitern. Und das kann einen auch ganz fürchterlich unter Druck setzen. Und nicht zuletzt deswegen denken viele Leute, Mensch, es war doch früher alles irgendwie leichter, auch wenn es natürlich nicht war.
Also ich glaube, dass die Sehnsüchte grundsätzlich eigentlich immer gleich bleiben. Vielleicht verändern die sich mit der Zeit so ein bisschen, aber ich glaube, die eigentlichen Sehnsüchte bleiben immer gleich. Und dass sich alle Menschen irgendwie nach einem im weitesten Sinne guten Leben sehen. Also das umfasst, denke ich, immer eine gewisse materielle Sicherheit. Aber auch nach erfüllenden Beziehungen, nach einem Partner, der an der Seite steht, nach guten Freundschaften. Aber auch Sehnsucht nach einem gewissen Sinn für das eigene Leben. Also, dass man eine Arbeit auch findet, die einem Erfüllung gibt und die einem auch entspricht. Dass man sozusagen die Sehnsucht hat, gut aufgehoben zu sein in dieser Welt.
Schlauer ist man immer wieder hinterher. Richtig schön was
in der Sehnsucht schummeln wir. Wir ziehen das Negative ab und idealisieren die Vergangenheit nachträglich, bevor wir sie als Ideal in die Zukunft projizieren. Jede Sehnsucht entwirft Trugbilder in uns. Wir wissen das, aber wir lassen dennoch nicht von ihr.
Die Gemeinsamkeit ist, dass man das Große und Schöne und Wertvolle in die Zukunft verlegt. Dass man aus der Gegenwart aussteigt und sagt, das ist unzureichend und das, was ich eigentlich brauche und suche, ist woanders.
Im Jetzt beschäftigen uns viel stärker störende Details. Nehmen wir mal als Beispiel einen schönen Sommerurlaub. Wenn ich an einen schönen Sommerurlaub der Vergangenheit zurückdenke, dann denke ich eigentlich nur an das Schöne. In Wahrheit war aber vielleicht die Schlange am Buffet zu lang und der Kaffee war kalt und das Bier zu warm. Aber im Nachhinein denke ich, war doch eigentlich ein ganz schöner Urlaub. Das heißt, im Hier und Jetzt sind diese ganzen Störfaktoren alle vollkommen präsent. Bei einem Sehnsuchtsmoment der Vergangenheit, da denke ich nicht an die Details, die mich damals gestört haben, sondern es bleiben eben nur die schönen Erinnerungen übrig. Das ist dieser Satz, den ich im Buch geschrieben habe, im Rückspiegel des Lebens setzen wir die rosarote Brille auf.
Für mich ist die Hoffnung eigentlich sehr aktiv und das unterscheidet sie auch von der Sehnsucht, wo ich mich zwar auch sehr mit dem beschäftige, gedanklich, was ich mir wünsche, aber wo ich doch eigentlich mehr von einem Suchtcharakter getrieben werde. Also ich werde dahin getrieben, ich werde dahin gezogen zu diesem Wunsch und die Hoffnung ist, finde ich, viel offener, viel freier und auch unbestimmter und sie ist leichter und wesentlich aktiver, weil ich mir in der Hoffnung wirklich überlege, okay, wie kann ich das, was ich mir wünsche, verwirklichen? Was kann ich tun, damit sich dieser Wunsch erfüllt und dann mache ich das auch und das ist für mich der große Unterschied.
Sehnsucht, ein heilloses Hirngespinst? Oder doch wohltuendes Erinnerungsdestillat? Sucht oder Suche? Wie ist das? Was gibt mir meine Sehnsucht? Sie zeigt mir, was ich nicht habe, aber sie spannt und spornt mich auch an. Sie enttäuscht und motiviert zugleich. Sehnsucht läuft leer, weil sie sich nie erfüllt? Oder ist es so, dass erst sie uns zeigt, was uns fehlt und insofern kann sie der Anfang von Veränderung sein? Ich denke, seinen Sehnsüchten nachzuhängen, ist eine Möglichkeit, in Bewegung zu bleiben, lebendig zu bleiben. Vor allem dann, wenn das reale Leben diese Möglichkeit verhindert. Wenn wir isoliert sind, auf uns zurückgeworfen, dann schafft Sehnsucht zumindest eine gedachte, gewünschte Kontinuität. Wir bringen unser Leben wieder in einen Fluss, wo es ins Stocken geraten ist.
Mich hat die Hoffnung, die darin liegt, sehr fasziniert. Ich hatte das Gefühl, dass wenn man Leute sucht, die sehr dringlich auf etwas gewartet haben, dass man dann Geschichten hört von Leuten, die große Hoffnung hatten, mögen sie sich erfüllt haben oder nicht. Und dass darin eben auch etwas Mutiges liegt. Also dieses zu sagen, das ist es mir wert. Ich glaube so sehr daran, dass ich darauf warte.
Das Warten hält einen durchaus in Bewegung. Ich halte es nur für eine gewagte These, dass Warten wirklich glücklich macht. Ist natürlich in der Form auch eine bewusst in Kauf genommene Zuspitzung. Aber natürlich kann auch das Warten wieder dazu führen, dass wir diese Zeit produktiv nutzen. Und entweder mit Gedanken an den Moment, der da hoffentlich kommen wird. Und eben diesen Klassiker, dass man die Vorfreude steigert.
Die Freuden des Hoffens bestehen für mich daran, dass man sich mit seinen Wünschen intensiv auseinandersetzt und dass man sich auch überlegt, wie das alles klappen könnte. Und man überlegt sich so ein paar Wege, wie man zu diesem Wunsch gelangt. Ich finde, Hoffnung ist sehr mit Aufbruchstimmung, mit Veränderung verbunden und mit dem, Dinge anzugehen.
Warten, hoffen, aktiv werden. Oder ist Sehnsucht doch nur eine Art Gemütsleiden von Menschen, die keinen festen Stand im Leben haben und sich woanders hinstrecken, auf die Gefahr hin dabei umzukippen? Vielen ist sie suspekt. Sie gilt ihnen als Überspanntheit, als Schwärmerei, als Gefühlsduseligkeit, als ein Stoff, aus dem allenfalls Schnulzen sind. Ein Zustand der Unreife, eine Schwäche, ein Mangel an Lebenstüchtigkeit, eine Krankheit vollends, so wie die Nostalgie, ein übersteigertes Heimweh nach einem geliebten Menschen oder vollends nach dem Paradies, das es nie gab? Sollten wir daher unsere Sehnsüchte nicht vielleicht besser verarbeiten, um sie loszuwerden?
Es ist sicher eine Frage der Dosis. Jemand, der sich immer aus der Gegenwart herauszieht, flieht dann natürlich auch irgendwann vor der Herausforderung, die Gegenwart zu gestalten. Also Sehnsucht richtet sich ja in der Regel auf etwas, was man nicht selber gestalten kann, auch nicht muss von daher. Insofern ist man da sehr aus dem Schneider und kann sich einfach als Zuschauer bequem einrichten. Es ist wie bei Gewürzen. Sehnsucht ist vielleicht nicht wie Salz oder Zucker, wo man jeden Tag relativ viel brauchen sollte. Ich glaube, es ist eher so in Richtung Zimt. Aber eine gewisse Dosis davon, habe ich das Gefühl, verschönert wirklich das Leben.
Ich schlage mich definitiv auf die Seite derer, die Sehnsucht in Maßen für etwas extrem Positives halten. Von Paracelsus stammt ja der schöne Spruch, die Dosis macht das Gift. Ich glaube, dass die meisten Menschen wissen, dass sie sich ihren Sehnsüchten nicht vollkommen hingeben dürfen und denen nicht komplett erliegen dürfen. Dass es aber ab und zu Spaß macht und auch unumgänglich ist, sich den Sehnsüchten hinzugeben, weil die ja ganz oft auch unbewusst ausgelöst werden. Man riecht irgendwas, man sieht irgendwas, man hört irgendein Lied und schon ist eine Erinnerung wieder da und vielleicht damit gepaart die Sehnsucht.
Das hat ja schon etwas mit Sucht zu tun und ich sehne mich sehr, sehr stark nach etwas. Das ist mir schon fast alles ein bisschen zu fremdbestimmt, beziehungsweise es hört sich so an wie eine fremde Macht oder wie ein fremder Wunsch, der mich zieht. Und wenn ich hoffnungsvoll durchs Leben gehe, gehe ich eigentlich sehr viel leichter durchs Leben. Also ich bin viel offener für das, was sich ereignet in meinem Leben. Ich bin offener für das Unverhoffte und bin vor allen Dingen auch nicht so schnell enttäuscht, wenn sich ein Wunsch einmal nicht erfüllt.
Ich merke, ich werde zornig, wenn ich höre, dieses, es ließe sich abschalten oder es sei doch klug, das auf ein bestimmtes Maß zu reduzieren. Das ist so wie, dass heutzutage irgendwo wurde die Zeit, die man quasi raisonabel um einen verstorbenen Angehörigen trauert, festgesetzt. Und wenn man länger trauert, gilt es als Depression und unangemessen. Ich finde, es sträuben sich einem da die Haare. Ich glaube, Sehnsucht nach bestimmten Menschen ist der Preis dafür, menschliche Bindungen eingehen zu können. Und die schaltet man ja nicht ab. Das ist ein ganz wesentlicher Teil menschlicher Bindungsfähigkeit. Und natürlich ist so ein Verlust tragisch, aber die Sehnsucht, ich will es nicht schönreden, lässt ihn ja wenigstens noch zu einem Teil da bleiben. Also das ist ja noch eine Beziehung, die eben keine dialogische mehr ist, aber das ist ein sich erinnern können.
Wir können uns dieser Sehnsucht im Alltag also gar nicht erwehren. Und es zeigt ja letztendlich auch, dass das Gehirn noch funktioniert. Denn wenn wir diese Sehnsucht nicht spüren würden, dann würden wir uns nicht erinnern. Die Erinnerung ist ein wesentlicher Teil der Sehnsucht. Wenn ich die Erinnerung nicht hätte, dann wäre ich nicht sehnsüchtig, weil ich hätte es vergessen. Aber das Gedächtnis ist ganz entscheidend für sehr viele andere Dinge. Und letztendlich zeigt es, dass ich mich nach etwas sehne, dass ich mich an etwas erinnere.
Sehnsucht gelingt, glaube ich, wenn sie nicht überhand nimmt oder wenn man sich nicht zu sehr von ihr dominieren lässt. Also wenn es einem gelingt, sich die schönen einzelnen Aspekte herauszupicken, aber nicht zu sehr damit zu hadern, wenn sich die eigenen Sehnsüchte nicht vollends erfüllen. Vielleicht ist es der Aspekt des Hoffens, der in der Sehnsucht mit drin ist, der es so angenehm macht. There's a city in my mind, come along and take the ride and it's all right. And it's very far away, but it's growing day by day. It's alright. We're on a road to nowhere.
Was gegen die Sehnsucht spricht, sie verhindert Präsenz. Wir sind abwesend, wenn wir sehnsüchtig sind und könnten dabei das Leben verpassen. Im Hier und Jetzt leben, achtsam sein, gegenwärtig sein, das hören wir jeden Tag. Das sei der Königsweg, sagen viele. Ist das so?
In Zeiten, in denen dieses Achtsamkeitsgesumse derartig allgegenwärtig ist, hat man das Gefühl, es hat ja fast schon was Widerständiges, sich aus der Gegenwart rauszunehmen und zu sagen, nö, gefällt mir nicht. Ich bin jetzt mal nicht achtsam und finde es nicht toll, was in der Gegenwart stattfindet. Ich glaube, dass es sehr stark eine Frage des Maßes ist. Und der Eskapismus, der in der Sehnsucht steckt, als Strategie der Gegenwart zu entfliehen in einem gewissen Maß, scheint mir das sehr gesund. Als Dauerzustand ist das natürlich keine Lösung.
Ich würde die Sehnsucht nicht pathologisieren. Ich glaube, dass die meisten Menschen sehr wohl unterscheiden können und sich dessen bewusst sind, dass es sich nicht ausschließt, sich auf morgen zu freuen und sich trotzdem an gestern zu erinnern. Wenn man sich an die Sonne von gestern erinnert, wenn es gerade wolkig ist, dann kann das ja auch auf morgen einen positiv einstimmen, weil man weiß, vielleicht wird morgen die Sonne auch wieder scheinen. Achtsamkeit und Sehnsucht schließen sich nicht aus.
Wenn ich keine Hoffnung mehr habe oder auch keine Sehnsucht mehr habe, dann will ich ja auch eigentlich gar nichts mehr von meinem Leben. Also wenn ich keine Wünsche mehr habe an das Leben, wenn es nichts mehr geben könnte, was mich erfreut, dann ja, ist das doch eigentlich ein ziemlich trauriger Zustand.
Zu viel ist zu viel, das ist klar. Aber ich denke, jeder, der eine Sehnsucht hegt, begrenzt sich irgendwann sowieso. Und deswegen muss man sie sich auch nicht ausreden lassen. Sehnsucht, sie ist eben wie ein langer Seufzer. Ach je, und dann ist auch wieder gut. Am Ende wissen wir genau, worum es geht, wenn die Sehnsuchtsepisode verklungen ist. Dann merken wir, unsere eigentliche Sehnsucht ist die nach Selbstgenügsamkeit. Wohl, weil wir ahnen und schon oft erfahren haben, dass nach dem Durchschreiten des einen Sehnsuchtstürchens sich sofort das nächste öffnen würde, das wir dann wieder unbedingt erreichen wollten. Am schönsten wäre es, mit sich selbst auszukommen, ohne das, was fehlt. Also arbeiten wir dran. Bis zur nächsten Sehnsuchtsattacke.
Das ist ja auch gerade ein Reiz, dass man ja bei vielen dieser Sehnsüchten gerade auch dieses flirrend unverbindliche anstrebt. Also, dass man sich im Grunde ja auf so eine Art gedankliche Reise begibt, die man vielleicht in der Wirklichkeit auch gar nicht so dringlich antreten möchte. Deswegen glaube ich, dass manche Sehnsüchte in gewisser Weise auch sehr kluge Fluchten sind, weil man vielleicht mit dem eigenen Leben gar nicht so unglücklich ist, aber kurz mal sich einen geistigen Seitensprung erlaubt.
Solange wir wissen, dass die Vergangenheit abgeschlossen ist und nicht wiederkommt, glaube ich, sind Sehnsüchte was Schönes. Es gibt diesen schönen Satz, den ich gefunden habe, er wird Gabriel Garcia Marquez zugeschrieben. Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lächle, weil du es erlebt hast. Und ich glaube, dass das eigentlich das Wesen der Sehnsucht ganz schön zusammenfasst.
Ich glaube, ein bisschen Sehnsucht tut uns allen ganz gut, wenn es gar nichts mehr gibt, was man sich für das eigene Leben wünscht. Wenn man keine Träume mehr hat, dann hat man, finde ich, auch ein bisschen aufgehört zu leben. Sehnsucht zu haben, ist eine ganz wichtige Erfahrung für unser Leben. Growing day by day and it's so